SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Sarah Sasso. Hallo und willkommen. Unsere Themen in der SR Info Bilanz am Abend. Das Flammeninferno in und um Los Angeles hat mindestens 10 Tote gefordert. Die Erderwärmung knackt die 1,5-Grad-Marke. Das Jahr 2024 ist das wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Und unzufriedene Mitarbeitende, die Völklinger SHG-Klinik, steht unter Druck.
SR Info.
Persönliche Erinnerungen, historische Zeugnisse. In vielen Vierteln von Los Angeles haben Waldbrände das fast alles zerstört. US-Präsident Biden spricht von den verheerendsten Bränden der kalifornischen Geschichte. Mehr als 300.000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. 10 Tote gibt es bisher offiziell. Ralf Borchert mit einem Eindruck von der Katastrophe.
Es sind dramatische Geschichten des Schreckens, des knappen Überlebens und des Verlusts, die Betroffene aus dem Großraum Los Angeles erzählen. Wie Raya Renaga aus Altadena.
At the very last minute, I woke up and it was just pitch black. We had no power and I was just in hell.
Ich bin in letzter Minute aufgewacht. Es war stockdunkel. Wir hatten keinen Strom mehr. Es fühlte sich an wie in der Hölle, sagte sie im CNN-Fernsehen. Ich war umgeben von Flammen, bin auf die Knie gesunken und habe zu beten begonnen. Bitte, lieber Gott, rette mein Haus. Es ist alles, was ich besitze. 28 Jahre lang hat sie in ihrem Haus in Altadena gelebt. Ihre Tochter ist dort aufgewachsen. Jetzt musste sie praktisch alles zurücklassen. Die Bibel, die über Generationen in der Familie weitergegeben wurde, die Familienfotos, die Sportpokale ihrer Tochter, auch all ihre Arbeitsunterlagen. Die Feuerwehr musste kommen, um mich rauszuholen. Ich habe sie angefleht, dass ich selbst hinter ihnen herfahren darf, weil ich meine Katzen im Auto hatte. Bei der Fahrt hat es glühende Asche geregnet. Ganze Häuserteile sind auf mein Autodach gefallen. Ich wusste bis zuletzt nicht, ob wir es rausschaffen. Sie ist mit dem Leben davongekommen. Ihre Tochter hatte schon zuvor bei Freunden übernachtet. Aber eine gute Bekannte, die in der gleichen Straße zu Hause war, ist ums Leben gekommen. Die Zwischenbilanz der Rettungskräfte lautet: mindestens 10 Tote, mindestens 10.000 zerstörte Gebäude, vor allem Wohnhäuser. 180.000 Menschen für die Evakuierungsanordnungen gelten. Und weiter ist kein Ende der Großbrände im Raum Los Angeles absehbar. Zwar haben die extrem starken Winde, die für die explosionsartige Ausbreitung der Feuer gesorgt haben, etwas nachgelassen. Für die Einsatzkräfte hat sich so ein Zeitfenster aufgetan, die Brände wenigstens mancherorts ein wenig einzudämmen. Aber in den kommenden Tagen sollen die Winde, die vom Land her Richtung Pazifik wehen, schon wieder zunehmen. Wir haben etwas an Eindämmung gewonnen, wenige Prozentpunkte der Gesamtfläche, so der Chef der regionalen Feuerwehr, Brand Pasqua. Aber es bleibt noch sehr viel zu tun. Momentan hat der Wind etwas nachgelassen. Die Feuer breiten sich nicht mehr ganz so schnell aus wie in den ersten Tagen. Das war etwas, was ich noch nie erlebt habe. Ein Zusatzproblem sind Plünderungen in noch stehenden, aber verlassenen Häusern. Die Polizei verhängte nächtliche Ausgangssperren. Präsident Biden, der sich vorgestern selbst ein Bild der Lage vor Ort gemacht hatte, sprach von katastrophaler Zerstörung, von den größten Bränden, die Los Angeles je getroffen haben.
The devastation out there is catastrophic. They're the worst fires ever hit Los Angeles, ever.
Biden kündigte die Entsendung weiterer Hubschrauber, Militärmaschinen und Feuerwehrleute aus anderen Landesteilen an und versprach umfassende Finanzhilfen der Bundesregierung.
Die Europäische Union hat an die Ukraine 3 Milliarden Euro überwiesen. Das Geld stammt aus einem 50-Milliarden-Dollar-Kredit. Auf den hatten sich die G7-Staaten im Sommer geeinigt. Die Einzelheiten hat Sabrina Fritz.
Mit dem Geld soll die Ukraine ihre zerstörte Infrastruktur wieder aufbauen. In einer Mitteilung listet die EU-Kommission den dringendsten Bedarf auf. Die Ukraine könne damit Strom, Wasser, Straßen und Brücken wiederherstellen, die durch den Angriff Russlands zerstört wurden. Das Geld kann aber auch für Waffen, Munition oder den Sold für Soldaten ausgegeben werden. Der Kredit soll mit den Zinsen bezahlt werden, die auf das russische Vermögen anfallen, das in Europa angelegt und nicht ausgezahlt wird. Dieses sogenannte eingefrorene Vermögen wird auf 300 Milliarden Dollar geschätzt. Die Zinsen darauf kommen nun der Ukraine zugute. Die Europäische Union und die USA teilen sich den Großteil der Kreditfinanzierung, den Rest übernehmen unter anderem Japan und Kanada. Die Regierungschefs von 7 Industrienationen hatten sich im Sommer auf dieses Modell geeinigt, um der Ukraine finanziell unter die Arme zu greifen. Fast 3 Jahre nach dem Überfall durch Russland könne die Ukraine auf ihre Freunde und Partner zählen, schreibt die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Insgesamt habe Europa über 130 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen und es wird noch mehr kommen.
Auf der Erde wird es immer wärmer. Das Jahr 2024 war nach den Berechnungen des Klimawandeldienstes der EU Copernicus das wärmste je gemessene Jahr. Und es gibt weitere Zahlen der Klimawissenschaftler, die alarmierend sind. Wie die Bundespolitik reagiert, dazu Karl-Dietrich Meurer aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Die Klimadaten des EU-Dienstes Copernicus lösen Besorgnis aus. Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen verweist auf die verheerenden Brände im kalifornischen Los Angeles mit mindestens 10 Toten und Tausenden zerstörten Häusern. Lemke sagt dem ARD-Hauptstadtstudio:
Auch wenn die menschengemachte Klimakrise nicht die alleinige Ursache für diese Waldbrände sind, so wissen wir aber, dass die Klimakrise solche Ereignisse verstärkt.
Lemke fordert mit Blick auf die deutsche Klimapolitik:
Ich bin der Meinung, dass wir gerade jetzt konsequent auf Klimaschutz setzen müssen und dass wir Vorsorge treffen müssen, um das Land besser vor den Folgen der Klimakrise zu schützen.
Beim Bundeswirtschaftsministerium verweist man auf die Erfolge beim Klimaschutzprogramm und durch den Ausbau der erneuerbaren Energien. Deutschland sei auf einem guten Pfad. Dennoch sei klar, dass bei den Maßnahmen immer nachgesteuert werden muss. Die deutsche Klimapolitik muss Vorbild sein, heißt es auch von der Union. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Andreas Jung macht aber einen wichtigen Zusatz. Klimaschutz müsse unbedingt verknüpft werden mit wirtschaftlicher Stärke. Nur dann werde das Thema die notwendige Akzeptanz erhalten. Voll Sorge sind Umweltschutzverbände. Beim BUND befürchtet man Rückschritte beim Klimaschutz, die durch Vorhaben der Union drohten. Und Greenpeace betont, dass nur ein schneller Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas die Klimakrise wirksam bekämpfen kann.
Das Thema Klimaschutz scheint im Bundestagswahlkampf keine große Rolle zu spielen, so der Eindruck von Torben Ostermann aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Guckt man sich an, worüber der Kanzlerkandidat der Grünen gerade so spricht, dann fällt auf, dass ein Thema selten vorkommt. Der Kampf gegen den Klimawandel. Es ist das Thema, das irgendwie zur heißen Kartoffel in diesem Wahlkampf verkommen ist. Alle Parteien scheinen einen großen Bogen um die Fragen zu machen, von denen es bis vor kurzem noch hieß, sie sind die wichtigsten, die drängendsten, existenziellsten für unseren Planeten und die Menschheit. Es ist keine Doktorarbeit erforderlich, um zu erahnen, woran das liegt. Zurzeit dominieren andere Themen, die Lage der Wirtschaft etwa oder Migration. Dazu kommen schlechte Erfahrungen. Vor allem die Grünen haben zu spüren bekommen, was in diesem Land los ist, wenn Klimaschutz konkret wird. Stichwort Gebäudeenergiegesetz, vom Boulevard auch als Heizhammer verunglimpft. Nun meldet sich der Klimawandeldienst der EU und verkündet, die Erderwärmung lag im vergangenen Jahr bei 1,6 Grad. Seit Beginn der Messungen war es noch nie so warm wie 2024. War da nicht was? Haben sich nicht vor einigen Jahren knapp 200 Staaten darauf verständigt, alles zu tun, um das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten? Die EU-Klimaexperten sprechen von einem Warnsignal. Doch es wirkt, als würden die Warnungen verpuffen. Klar, wenn dann was passiert, egal ob Hochwasser, Wirbelstürme oder extreme Trockenheit, dann ist kurz mal wieder was los. Dann wird gewarnt und bedauert. Der mühsame Kampf gegen den Klimawandel ist natürlich kompliziert und die Verantwortung, wie gut oder schlecht das läuft, lässt sich nicht nur bei der Politik abladen. Eins sollten wir allerdings alle begriffen haben. Probleme lösen sich nicht auf, wenn nicht mehr drüber geredet wird. Der Klimawandel verschwindet nicht, wenn wir ihn ignorieren. Die Erde wird wärmer und wärmer, das Wetter extremer. Der Natur ist es egal, ob gerade Wahlkampf ist.
Ein Kommentar von ARD-Hauptstadtkorrespondent Torben Ostermann. In Brandenburg sind Wasserbüffel an der Maul- und Klauenseuche verendet. Was das für die Landwirtschaft bedeutet, hören wir nach den Meldungen mit Frank Hofmann hier auf SR Kultur.
In Österreich haben die rechtspopulistische FPÖ und die konservative ÖVP ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Wie die Nachrichtenagentur APA berichtet, geht es dabei zunächst um die Haushaltssanierung. Österreich leidet unter einer Wirtschaftskrise. Das Haushaltsdefizit lag im vergangenen Jahr nach Einschätzung von Experten bei 3,7%. Das ist über der EU-Defizitgrenze von 3,0%. Am Vormittag hatte Bundespräsident van der Bellen Außenminister Schallenberg zum Übergangskanzler ernannt. Zuvor war der bisherige Kanzler und ÖVP-Chef Nehammer zurückgetreten. Der venezolanische Staatschef Maduro ist für eine dritte Amtszeit vereidigt worden. Der 62-Jährige legte bei einer im Internet übertragenen Zeremonie vor der Nationalversammlung den Amtseid ab. Die Opposition hatte nach der Präsidentenwahl im vergangenen Juli Ergebnisse von elektronischen Wahlautomaten veröffentlicht. Den Angaben zufolge soll ihr Kandidat González doppelt so viele Stimmen wie Maduro erhalten haben. Die Wahlbehörden erklärten Maduro trotzdem zum Sieger. Sein Wahlsieg wird weder von den USA noch von der EU anerkannt. Das havarierte Tankschiff vor der Ostseeinsel Rügen ist gesichert. Laut Behörden wird eine Schleppverbindung zu dem Tanker hergestellt. Wohin das Schiff nun gebracht werden soll, ist noch nicht klar. Der Tanker hat fast 100.000 Tonnen Öl an Bord. Er sei manövrierunfähig, aber dicht. Für die Umwelt bestehe keine Gefahr.
SR Info
mit Sarah Sasso. Für Landwirte ist es ein Albtraum. Wenn auf ihrem Hof bei nur einem Tier die Maul- und Klauenseuche festgestellt wird, dann müssen auch alle anderen Tiere im Betrieb getötet werden, weil die Viruserkrankung bei Klauentieren wie Rindern, Schafen, Ziegen oder auch Schweinen nicht behandelt werden kann. Jetzt ist die Maul- und Klauenseuche zum ersten Mal seit mehr als 35 Jahren in Deutschland ausgebrochen. Martina Rolke mit den Einzelheiten.
Seit heute ist es klar, es gibt die Maul- und Klauenseuche in Brandenburg. Ein Landwirt bei Hönow hat Wasserbüffel in seiner Herde, die betroffen waren. Gestern waren drei Tiere gestorben. Daraufhin wurde eines der toten Tiere im Landeslabor Brandenburg und bei der Tierseuchenforschung des Löffler-Instituts auf der Insel Riems untersucht, sagt der Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke.
Die haben heute früh die Bestätigung gegeben, dass es definitiv Maul- und Klauenseuche ist.
Heute Mittag wurden bereits 11 weitere Tiere aus der Herde in Hönow getötet. Sie mussten von einem Fachbetrieb aus Niedersachsen geschossen werden, direkt auf der Weide. Problematisch ist, dass der Landwirt noch eine Herde in der Nähe im Nachbarkreis hat. Zunächst wird heute ein Sperrkreis von 3 Kilometern in Hönow ausgewiesen und die Überwachungszone von 10 Kilometern. Schilder werden derzeit im Kreis angefertigt und morgen aufgestellt. Zudem müssen sich die Landwirte vorbereiten und zur Not auch die Straßen im Kreis mit sogenannten Desinfektionswannen ausgestattet werden. Da das Virus so schnell übertragbar ist durch Autoreifenkleidung oder Futter. Die Seuche ist seit 1988 nicht mehr aufgetreten und die Landwirte und Kommunen sind wahrscheinlich gar nicht richtig vorbereitet, so der Vizelandrat von Märkisch-Oderland.
Sozusagen 88 ist eine lange Zeit und alles, was man nicht vor Augen hat und nicht übt, hat man auch nicht im Blick. Das wird jetzt genau die große Frage sein, weil eigentlich tatsächlich je nach Ausmaß und nach Sperrkreisen wird die Frage stehen nach Desinfektionswannen, also sozusagen auch die Desinfektion der Fahrzeuge.
Und auch die angrenzenden Kreise Barnim und Oder-Spree sowie die Hauptstadt Berlin liegen jetzt in der Überwachungszone von 10 Kilometern Umkreis, sagt die Kreissprecherin von Märkisch-Oderland, Johanna Selig. Hier geht es um viele Tiere, auch in den Tiergärten und Zoos.
Also grundsätzlich betrifft es vor allem eben Paarufer, unter anderem hier eben auch die Haus- und Wildschweine, Rinder, Schafe, Ziegen, Büffel, aber eben auch Giraffen, Kamele, Flusspferde und auch Elefanten.
Ob die Zoos in der Region weitere Maßnahmen ergreifen müssen, wird heute noch entschieden. Brandenburgs Landwirtschaftsministerin Hanka Mittelstädt will weitreichende Maßnahmen ergreifen, die mehrere Kreise und Berlin betreffen.
Wir haben sofort eine Taskforce eingerichtet, das heißt, alle Maschinerie der Seuchenbekämpfung und des Friedrich-Löffler-Instituts sind vor Ort und die Tiere werden unschädlich beseitigt, sodass wir jetzt auch in die Maschinerie reinkommen werden, um zu erfahren, wo die Ursache des Eintrages ist und inwieweit wir die Sperrzone von mindestens drei Kilometern erweitern müssen und die Überwachungszone von 10 Kilometern erweitern müssen.
In Brandenburg ist die Maul- und Klauenseuche ausgebrochen, Martina Rolke berichtete. Es brodelt in der Völklinger SHG-Klinik. Auslöser ist die Beschwerde einer Pflegekraft, die als Petition innerhalb weniger Tage knapp 500 Unterschriften erreicht hatte. Wir haben vorige Woche darüber berichtet. Heute nun hat der Vorstand der Klinik darauf reagiert. SR-Info-Reporterin Stefanie Baller war vor Ort dabei.
Ausführlichst innerhalb von 3 Stunden legte der als Sanierer eingesetzte Verwaltungsdirektor der SHG-Klinik Völklingen, Oliver Adolf, die Entwicklung der Klinik in den vergangenen Jahren vor. Er habe, entgegen der Vorwürfe, die Zahl der angestellten Pflegekräfte erhöht. Sicher, es habe auch Entlassungen gegeben, mehr als vorher, aber dass ihm die Arbeitskräfte nur so weglaufen würden, davon könne keine Rede sein. Den Vorwurf aus der Petition, es gebe am Standort zu wenig wenige Pflegekräfte und dadurch gefährliche Pflege, weist Geschäftsführer Bernd Mege zurück.
Die Inanspruchnahme unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich der Intensivstation, hier werden immerhin doch sehr, sehr kranke Patienten versorgt, im Übrigen auch erstklassig versorgt. Die Belastung ist schon groß, aber dass wir hier von gefährlicher Pflege reden, das kann ich nicht bestätigen.
Auch habe die Klinik 2024 das Defizit nahezu halbiert, von über 9,5 Millionen Euro auf rund 5 Millionen Euro Miese im Jahr. Und dieser Weg müsse fortgesetzt werden, wenn die Klinik überhaupt eine Überlebenschance haben soll. Im O-Ton wollte sich Sanierer Adolf nicht äußern, Geschäftsführer Bernd Mege.
Und das hat Veränderungsprozesse bedungen. Und hier ist es uns offenbar nicht gelungen, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so mitzunehmen, dass es von jedem auch akzeptiert und auch damit auch gerne mitverfolgt wird.
Die angesprochene Umstrukturierung ist die Zusammenlegung zweier Intensivstationen zu einer Einheit. Diese Abteilung ist seit November am Start. Zum Vorwurf, Ärzte und Pflegekräfte würden nicht genügend in das breitere Aufgabenspektrum eingearbeitet, widerspricht Pflegedirektorin Sabine Keller.
Wir haben Einarbeitungskonzepte, die über mehrere Monate gehen. Alle neuen Mitarbeiter werden eingearbeitet in einem Patensystem mit Gesprächen, weil uns es wichtig ist, dass wir sehen, wo stehen die Mitarbeiter, wie geht's unseren neuen Mitarbeitern.
Die Unzufriedenheit innerhalb der beiden zusammengelegten Bereiche der Intensivmedizin sieht Sanierer Adolf im Gespräch eher als gefühlt schwierig, denn als tatsächliche Überlastung der Pflegekräfte. Das sieht der Betriebsrat, der die Interessen der Arbeitnehmer vertritt, allerdings anders. Er widerspricht schriftlich.
Anfang Dezember haben wir kurzfristig zu Gesprächen geladen, bei dem die Führungsebene mit einem Teil der Belegschaft über die immer größer werdende Arbeitsbelastung und damit verbundene Unzufriedenheit reden konnten. Allerdings hat sich die Situation nicht gebessert, sondern eher noch weiter verschärft, was dann wohl der Auslöser der Petition war.
Die stellvertretende ärztliche Direktorin der Klinik, Jennifer Kennel, hofft auf konstruktiven Dialog, um aus der schlechten Stimmung rauszukommen.
Vielleicht müssen wir auch noch mal in den verschiedenen Bereichen ein bisschen intensiver noch in den Dialog gehen. Vielleicht sind auch Supervisionen für bestimmte Bereiche eine Idee. Das müssen wir jetzt, denke ich, auch noch mal genauer beleuchten und aufarbeiten.
Die Mitarbeiterversammlung gestern verlief eher in aufgeheizter Stimmung. Ob sie was bewirkt hat? Heute Abend ist der Jahresempfang in der SHG-Klinik Völklingen. Der rote Teppich für alle Mitarbeitenden, vom Chefarzt über Pflegekräfte bis hin zu Küchen- und Reinigungspersonal, ist jeder eingeladen. Und ab Februar ist Sanierer Oliver Adolf dann zweiter Geschäftsführer neben Bernd Mege.
Die Zeiten, in denen die Menschen geschniegelt und gestriegelt am Wahlsonntag in Horden in die Wahllokale flanieren, die sind offenbar vorbei. Briefwahl ist für viele das Mittel zur Stimmabgabe. Bei den Europawahlen 2024 zum Beispiel wählte mehr als jeder Dritte im Saarland per Brief. Aber bei der bevorstehenden Bundestagswahl, da sind die Fristen kürzer. Die Landeswahlleiterin rät deswegen dazu, jetzt schon die Briefwahlunterlagen zu beantragen. Warum, weiß SR-Info-Reporter Marco Karp.
Bei dieser Bundestagswahl liegt auch ein besonderes Augenmerk auf der Deutschen Post. Denn sie ist für die Zustellung der Briefwahlunterlagen zuständig und davon gibt es immer mehr. Bei der letzten Bundestagswahl 2021 waren es im Saarland, auch Corona-bedingt, 40%. Allerdings haben sich die Postlaufzeiten verlängert. Seit einer Änderung des Postgesetzes kann sich die Post mehr Zeit lassen. Briefe werden unter Umständen später zugestellt.
Es empfiehlt sich wirklich auch auf die Postlaufzeiten zu achten bei der Rücksendung und die Briefwahlunterlagen rechtzeitig auch wieder entweder zur Post zu geben oder persönlich im Wahlamt einzuwerfen oder abzugeben. Oder man kann zum Beispiel auch Briefwahl vor Ort machen. Das heißt, man holt sich seine Unterlagen persönlich ab und wählt direkt vor Ort, kann auch dort die Stimme abgeben.
Für Auslandsdeutsche sei es sehr schwierig, rechtzeitig per Brief zu wählen, wegen der verkürzten Fristen. Die Landeswahlleiterin rät dazu, sich an die Kommune des letzten Wohnsitzes in Deutschland zu wenden. Die könne alles Weitere erklären. Wichtig sei, rechtzeitig im Wählerverzeichnis zu stehen. Für alle Wähler mit Wohnsitz in Deutschland bleiben voraussichtlich 2 Wochen zwischen der Bereitstellung der Unterlagen und der Bundestagswahl. Deutlich weniger als bei den vorangegangenen Wahlen. Denn erst Ende Januar steht fest, welche Parteien zugelassen werden. Danach kann der Druck der Unterlagen beginnen.
Also ich kann damit rechnen, dass spätestens ab 10. Februar die Briefwahl beginnt. Ich muss natürlich rechtzeitig vorher meine Briefwahlunterlagen beantragen. Das kann ich jetzt schon formlos per E-Mail oder schriftlich oder auch persönlich. Nur telefonisch geht noch nicht. Die Stimmzettel können erst nach der Druckfreigabe am 30. 31. Januar gedruckt und verteilt werden dann in die Kommunen.
Auf die Kommunen kommt eine besondere Bedeutung zu. Sie führen die Wahl vor Ort durch, stellen die Wahlräume und organisieren die Briefwahllokale sowie die Briefwahl vor Ort. Dafür läuft gerade die Suche nach Wahlhelfern, die laut saarländischem Städte- und Gemeindetag gut vorangeht.
Wir haben frühzeitig, auch schon im vergangenen Jahr, als klar war, dass es die Wahlen geben wird im Februar, begonnen damit, Wahlhelferinnen und Wahlhelfer anzusprechen, dafür zu werben, dass man sich in diesem Bereich engagiert. Viele Städte und Gemeinden haben dort jetzt auch schon genügend Wahlhelferinnen und Wahlhelfer gewonnen für diese Tätigkeit. Und wir greifen auch auf eigenes Personal zurück.
Insgesamt werden für knapp 1.000 Wahlbezirke rund 10.000 Wahlhelferinnen und Helfer benötigt. Einzelne Kommunen haben ihr Soll bereits so gut wie erfüllt. Die Stadt Saarbrücken braucht etwa 1.800 Wahlhelfer. Davon stehen schon rund 1.600 fest. Auch St. Ingbert und Neunkirchen rechnen fest damit, die nötige Zahl zusammenzubekommen. Die Suche sei auch dort fast abgeschlossen.
Als jüngste Abgeordnete sitzt sie im Bundestag, Emily Fons aus Losheim. Aber jetzt ist für die 24-jährige SPD-Politikerin Schluss. Sie will nicht mehr kandidieren. SR-Info-Reporterin Jennifer Klein hat die Politikerin getroffen und gefragt, welches Fazit sie aus ihrer Zeit als Berufspolitikerin zieht.
Für Emily Fons ist es einer der letzten Besuche als Bundestagsabgeordnete in dieser Bäckerei in ihrer Heimatgemeinde Losheim. Nach langem Überlegen hat sie sich entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Statt im Bundestag will sie in Zukunft für ein Masterstudium im Hörsaal an der Uni sitzen.
Ich glaube, wenn man einfach noch so einen Plan B hat und weiß, ich muss jetzt nicht unbedingt gewählt werden, ich habe auch noch was anderes in der Hinterhand, ja, dann ist man freier, macht vielleicht auch bessere Arbeit.
Ihre Zeit als Bundestagsabgeordnete endet genauso überraschend, wie sie angefangen hat. Ende 2022 begann alles mit einer WhatsApp-Nachricht.
Da hat dann eine Nummer mir geschrieben, ja, liebe Emily, lass uns doch mal telefonieren, einen Kaffee trinken gehen. Liebe Grüße, Heiko, dein Vorgänger.
Kurz darauf war es beschlossen. Heiko Maas gab sein Mandat an die damals 22-Jährige weiter und sie stand am Rednerpult im Deutschen Bundestag.
Emily Fons für die SPD-Fraktion.
Damit begannen zwei aufregende Jahre, in denen nicht alles rund lief.
Also tatsächlich bereue ich, dass ich nicht genau wusste, dass man Chefin ist von einem so großen Team. Also ist jetzt eine sehr persönliche Antwort, aber einfach, dass man eine Führungskraft ist und Mitarbeitende hat, das hat mich überrascht. Das war mir nicht bewusst. Ich wusste, ich habe irgendwie ein Team, aber ich habe natürlich auch Verantwortung für die und ich bin deren Chefin und ich muss einen Weg vorgeben.
Trotzdem ist Emily Fons zufrieden. Eins ihrer größten Ziele, junge Menschen mehr für Demokratie zu begeistern, verfolgte sie konsequent.
Traut ihr mir? Das hat Olaf Scholz heute die Bundestagsabgeordneten gefragt bei der sogenannten Vertrauensfrage.
Auf Instagram und TikTok postet sie regelmäßig Videos, in denen sie die Politik erklärt. Ein weiteres Anliegen für sie ist die Gleichberechtigung von Frauen. Und diese ist, wie sie selbst erfahren hat, noch nicht im politischen Berlin angekommen.
Kolleginnen und Kollegen, die dich die ganze Zeit unterbrechen, die dir nur softe Themen geben, weil junge Frauen können ja nichts anderes. Also es war teilweise schon krass oder auch, dass man aufs Aussehen reduziert wird. Ein Kollege von mir hat mal gesagt zu einem anderen Kollegen, neben dem ich stand, oh, du hast aber eine hübsche Mitarbeiterin. Und ich so, ja, hallo, ich bin übrigens Ihre Kollegin. Und es war ihm auch total peinlich, aber es ergibt schon so ein Gesamtbild.
Langsam ist es für sie an der Zeit, ihre Wahlkreisbüros in Merzig und Saarlouis zu räumen. Nach der Bundestagswahl nutzt sie jemand anderes, zumindest vorübergehend.
Politik kann man nicht planen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mit 22 im Bundestag bin. Deshalb keine Ahnung, was ist mit 53 oder mit 44. So, ich habe keine Ahnung, was das Leben bringt, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf.
Die Bundestagsabgeordnete Emily Fons aus dem Saarland zieht sich zurück. Jennifer Klein hat berichtet. Noch 10 Tage, dann tritt Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten ins Amt. Aber heute ging es für ihn erstmal vor Gericht. Ein Geschworenengericht hatte ihn bereits schuldig gesprochen, vor der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Und heute ging es darum, welches Strafmaß wird der New Yorker Richter Juan Merchan gegen Donald Trump verkünden. Am Nachmittag nun stellte sich heraus, die Verurteilung erfolgt als unconditional discharge, also ohne Haftstrafe, Geldbuße oder Bewährung. Martin Ganselmeier hat den Prozess beobachtet und mit ihm spreche ich jetzt. Donald Trump ist schuldig gesprochen worden und trotzdem erwartet ihn jetzt keinerlei Strafe. Das müssen Sie uns jetzt mal erklären, wie das möglich ist im Rechtssystem der USA.
Ja, das hört sich erstmal sehr merkwürdig an. Ich muss auch sagen, das ist sehr selten, dass solch ein Urteil gefällt wird. Das Ganze ist im Prinzip ein salomonischer Kompromiss. Und zwar hat Richter Juan Merchan, der da wirklich vor einem vor einer ganz schwierigen Aufgabe stand, der hat einerseits gesagt, ich kann auf gar keinen Fall das Urteil des Geschworenengerichts von Ende Mai kippen. Das würde dem amerikanischen Rechtssystem gravierenden Schaden zufügen. Und andererseits weiß ich natürlich, dass der oberste Gerichtshof Mitte Juli entschieden hat, dass ein Präsident weitgehende Immunität genießt, dass er auch nicht bei der Ausübung und auch nicht bei der Vorbereitung auf sein Amt über die Maßen belastet werden darf. Also er wollte Donald Trump nicht zu viel Gewicht auf die Schultern legen, bevor er in 10 Tagen ins Amt geht. Insofern ist dies als eine Art Balanceakt herausgekommen, dieses Urteil. Das heißt ganz konkret, er hat keine weitere Strafe jetzt zu befürchten, aber, und das ist wichtig, in seinen Akten steht drin, er ist vorbestraft. Und das ist natürlich etwas, was Donald Trump sehr, sehr wurmt.
Ja, Trump hatte ja immer seine Unschuld beteuert. Ne? Die Pornodarstellerin, die von ihm Geld erhalten haben soll, um eine Affäre zu verschweigen, die würde lügen, hat er behauptet. Und jetzt also hat dieses Verfahren tatsächlich keine Auswirkung auf sein Amt als Präsident und auch sonst wirklich keine Konsequenzen für ihn, außer dass es ihn eben wurmt.
Ja, es wurmt ihn. Es ist eine gewisse psychologische Belastung. Seine Anwälte haben angekündigt, dass sie auch nochmal in Berufung gehen wollen. Das können sie aber nur im Bundesstaat New York. Die müssen nochmal wieder durch alle Instanzen. Das würde mehrere Jahre dauern. Also ob da was bei rauskommt, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Er geht ins Amt als erster Präsident der Vereinigten Staaten in der 250-jährigen Geschichte als vorbestrafter Mann. Und das ist etwas, wo er natürlich weiß, dass er mal in den Geschichtsbüchern mit diesem Makel auftreten wird und deswegen ärgert ihn das so wahnsinnig.
Der Richter, der heute da am Zug war, der hat ja schon zuvor angekündigt, dass er wohl keine Strafe verhängen wird. Jetzt ist es also tatsächlich so gekommen. Gibt es denn schon weitere Reaktionen von Trump-Kritikern?
Naja, das ist erwartbar gewesen. Die Trump-Anhänger, die sagen nach wie vor, das Ganze war eine Hexenjagd. Donald Trump übrigens auch. Das war ganz interessant. Wir waren zwar nicht selber im Gerichtssaal dabei, aber im Nachhinein ist das Audio aus dem Gerichtssaal veröffentlicht worden und auch Fotos. Donald Trump war per Video zugeschaltet aus Mar-a-Lago mit seinem Anwalt. Hinter ihm 2 große amerikanische Flaggen. Also er ist sehr präsidial aufgetreten, auch sehr selbstbewusst. Und er hat gesagt, das Ganze ist nach wie vor eine Hexenjagd. Er sei absolut unschuldig. Das Ganze sei eine schreckliche Erfahrung für ihn und seine Familie gewesen. Und der Kronzeuge der Anklage, das war ja sein früherer Mann fürs Grobe, Michael Cohen, der sei eine völlig unglaubwürdige Person. Das war derjenige, der diese $130.000 Schweigegeld verbucht hat, ausgezahlt hat. Also insofern, Donald Trump trat auf, sehr selbstbewusst und völlig ohne Einsicht. Und das sehen seine Anhänger auch so. Und Donald Trump hat auch nochmal gesagt, das eigentliche Urteil haben die amerikanischen Wähler gefällt, denn die haben mich deutlich wiedergewählt. Und insofern ist für ihn das wichtiger. Und trotzdem wurmt ihn natürlich das Urteil und dass er diesen Makel hat.
Wie kommt das denn überhaupt bei der amerikanischen Gesellschaft an, also dass so ein Urteil überhaupt möglich ist? Eine Geschworenenjury spricht ihn schuldig und dann dieses Resultat, das ja keinerlei Auswirkungen hat, außer einen Eintrag, sage ich jetzt mal, in einer Akte.
Naja, schlimmer wäre gewesen, wenn tatsächlich der Richter das ganze Verfahren gekippt hätte. Der politische Druck von Seiten der Republikaner, der war enorm. Diesen Druck hat er widerstanden. Insofern glaube ich, wird in den Reaktionen schon gewürdigt werden, dass der Richter da einen salomonischen Kompromiss gefunden hat. Bei den Bürgern, ganz ehrlich, die Wahl hat ja auch gezeigt, dass dieses rechtliche Vorgehen, dass das nicht wirklich politisch irgendwelche Folgen hatte. Ich glaube, den allermeisten Bürgern, die würden sagen, gut, dass das jetzt vorbei ist, die sollen sich auf die wesentlichen Aufgaben konzentrieren.
Die wesentlichen Aufgaben, auf die man sich konzentrieren sollte, das sind ja im Prinzip für Trump jetzt die Übernahme der Amtsgeschäfte in 10 Tagen. Ja, wie wird das denn jetzt in den nächsten Tagen laufen? Also das ist für ihn abgehakt, das Thema?
Also seine Anwälte, wie gesagt, die werden Berufung einlegen. Das wird mehrere Jahre dauern. Es ist ja auch noch der interessante Aspekt, könnte er sich selbst begnadigen? Nein, das kann er nicht. Das könnte er nur, wenn es ein Bundesverfahren gewesen wäre. Da dies hier ein Prozess im Bundesstaat New York war, könnte nur die Gouverneurin des Bundesstaates New York ihn begnadigen. Das ist eine demokratische Politikerin und die hat schon gesagt, nein, das wird sie nicht tun. Also Donald Trump wird mit diesem Urteil leben müssen. Die anderen Verfahren, es gab ja insgesamt 4, die sind übrigens eingestellt worden. Insofern ist das das einzige Strafverfahren, was jetzt heute zu einem Abschluss gekommen ist.
Vielen Dank an Auslandskorrespondent Martin Ganselmeier. Und zum Schluss bleibt uns noch der Blick aufs Wetter. In der Nacht wenige Wolken, aber es zieht Nebel auf bei eisigen -3 bis -7 Grad. Deswegen kann es auch stellenweise glatt sein. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sasso. Einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.